ARD.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Fakt ab. Diese Woche mit Ineas Roch. Grüß dich, Ineas. Schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Hallo, und mit Julia Nestern. Hallo Julia, schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Hallo. Und wir haben noch einen Dritten im Bunde, und zwar Fritz Espenlaub. Grüß dich.
Hi, grüß euch. Ich freue mich, dass ich endlich bei Fakt ab dabei sein darf.
Ja, wir kennen uns ja praktisch als Nachbarn aus der ARD-Audiothek. Ne? Du bist ja auch bei einem Podcast dabei, beim ARD-KI-Podcast. Und was ich so an diesem Podcast liebe und weswegen ich ihn echt ab und zu super gerne höre, ist, dass einfach mal Klartext geredet wird. Was ist nur Hype? Ne? Was ist absoluter Bullshit? Womit kann man wirklich in Zukunft was anfangen? Aber für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen, fass uns doch einmal zusammen. Was macht ihr da eigentlich?
Ja, im
was
Grunde,
ist Hype? Was ist Bullshit?
Wir versuchen, den Bullshit und die Fakten und den Hype voneinander so ein bisschen zu sortieren. Und das versuchen wir, indem wir uns einmal in der Woche zusammen hinsetzen, so ein bisschen wie ihr auch. Jeden Dienstag gibt es uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, der Anspruch, den wir haben, ist, die KI-Revolution, die ja ziemlich groß ist, so ein bisschen zu begleiten, Orientierung zu geben und eben sowohl die ganz großen Menschheitsfragen, die manchmal aufkommen, also wie verändert zum Beispiel KI unser Verhältnis zum Tod, aber auch so ein bisschen die Alltagsfragen, ja, was kann man eigentlich konkret im Alltag mit KI machen, was gibt es da für Anwendungen, die so ein bisschen beide zu betrachten. Und das macht großen Spaß, da sind wir zu dritt, immer in wechselnden Zweierbesetzungen und genau, reden einmal die Woche über KI.
Wie verändert KI dein Verhältnis zum Tod?
Ja, wir haben tatsächlich in der Folge, die wir dazu gemacht haben, da habe ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil das für mich auch ein relativ persönliches Thema ist. Ist vielleicht ein bisschen Bummer jetzt, aber mein Papa ist gestorben vor einem Jahr und deswegen hat das irgendwie eine große Relevanz für mich gehabt. Und da haben wir eben darüber geredet, ja, was ist in einer Welt, wo zum Beispiel wir KI-Klone, Stimmklone von Leuten machen können, vielleicht auch von verstorbenen Leuten. Das wird in manchen Fällen eben tatsächlich schon von Leuten benutzt als Trauerinstrument. Für mich ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu viel so, aber es ist auf jeden Fall was, was natürlich jetzt ja in der Welt, in der wir leben, immer mehr eine Rolle spielen wird.
Da hatte ich neulich auch ein Thema dazu auf dem TikTok-Kanal von Solid Science, ein Video gemacht von einer Frau, die früher natürlich total normal sprechen konnte und dann einen Schlaganfall hatte und die Muskeln nicht mehr funktionieren, dass sie sprechen kann, aber aus ihrer alten Hochzeitsrede dann eben die Sprache synthetisiert wurde. Und da dann auch kam die Frage auf unter dem TikTok-Video, ist das ihre Stimme? Ist das nicht ihre Stimme? Ne? Also da kommen ja ganz, ganz viele Fragen auf. Aber Ineas, du wolltest noch was fragen, glaube ich.
Was für Möglichkeiten? Ich habe vor ein paar Jahren gelesen, dass die Witwe des Sprechers von dieser Ansage in der Londoner U-Bahn Mind the Gap Between the Train and the Platform, die immer abgespielt wurde, sich dieses Tonband organisiert hat, weil darauf ihr verstorbener Mann zu hören ist und sie wenigstens diesen einen Satz von ihm noch hat. Und das ist natürlich ein trauriger Satz, weil ich glaube, er hat in der Ehe vielleicht auch andere Sachen gesagt als das. Und wenn man jetzt die KI hat und sagt, kann ich ein paar andere Sätze noch hören, ja, krass.
Ja, das wird super spannend und auch ein bisschen gruselig. Und ich glaube, das ist wirklich was, was jede Person für sich selber entscheiden muss. Weil was du natürlich auf der einen Seite haben kannst, mehr und mehr, ist, wenn du entsprechend viele Daten hast, also alle WhatsApp-Chats zum Beispiel, die man mit der Person hatte, dann da reingeben, dann kannst du natürlich ein Sprachmodell darauf trainieren, dass es so ein bisschen, sage ich mal, kreativ wird und Antworten gibt, die lebensecht wirken. Das kann natürlich aber auch total nach hinten losgehen, wenn das auf einmal anfängt zu halluzinieren und also richtig Unfug redet oder Sachen sagt, die ja irgendwie total unangemessen sind. Und das ist eine Sache, wenn jetzt ChatGPT das so ein bisschen macht und man so ein bisschen zum Spaß damit rumspielt, ist eine andere Sache, wenn es quasi ein digitales Artefakt, das einen so ein bisschen auch, ja, also in der Trauer eine Rolle spielt, das auf einmal passiert.
Aber speaking of Unfug, das ist dann wieder unser Metier. Du hast uns ja auch ein unterhaltsameres Thema mitgebracht aus der Welt der KI. Was ist das denn?
Ja, ich habe tatsächlich auch ein KI-Thema dabei. Wie könnte es auch anders sein? Und zwar, dass aktuell schon seit Dezember ganz viele Nutzer von ChatGPT darüber berichten, dass die KI wohl scheinbar fauler geworden ist bei ihnen. Oh. Also, dass die kürzere Antworten gibt, dass sie irgendwie oft sagt so, ey, ich habe keine Lust, das ist alles dir vorzuerklären, so, du kannst es eigentlich auch selber googeln. Ob das so ist und was daran was dahinter stecken könnte, das habe ich heute für euch dabei.
Das ist jetzt vielleicht gerade so ein kleines Tasting auf euren Podcast und den werdet ihr auch beim SR Podcast Festival aufzeichnen, sage ich mal. Das ist vom 1. bis zum 4.2. Da werden wir uns auch live sehen. Im Moment sehen wir uns ja digital. An welchem Tag seid ihr dran?
Wir sind lustigerweise genau parallel zu euch.
Ach, deswegen habe ich es nicht auf dem Zettel. 2.
um 15.30 Uhr. Also es ist so ein bisschen, man muss sich entscheiden, welchen Podcast man anhört.
Aber es gibt auch noch ganz viele andere tolle Podcasts, die da am Start sind. Also wir, jeweils der ADKI-Podcast und Fakt ab, Samstag 15.30 Uhr. Und die anderen Tage gibt es auch jede Menge Knossis unter anderem da, Psychologie to go und so weiter. Klickt da mal rein, kauft euch Tickets. Wir freuen uns natürlich, euch alle zu sehen.
Gute Nachrichten für Fakt-Up-Fans und Fakt-Up-MacherInnen. Wer in der Schule gut ist, ist beliebt. Das ist anders, als das Klischee es sagt und als uns das Film und Serien zeigen. Da kennt ihr ja alle ein Beispiel. Schlaubi Schlumpf im Schlumpfdorf, der fliegt immer raus, der kriegt auf die Mütze. Oder Hermine Granger, pedantisch, zickig, nicht sehr beliebt.
Yeah.
Also allgemein... Der Besserwisser mit der Brille, der gehänselt wird. Ja?
Ja,
aber es stimmt gar nicht. Das ist kein Abbild der Realität. Gute SchülerInnen sind nicht unbeliebt. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Tübingen und der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu. Kann man sich das kaufen eigentlich? Klingt ja viel cooler eigentlich, ne?
Voll. Die hohe Universität zu Bochum. Ich finde, alles sollte zu irgendwas heißen. Ja. Das ist so Fritz zu Espenlaub. Wäre viel besser als Fritz Espenlaub.
Fakt ab, zu SWR. Aber sag mal, die Studienmacher waren nicht zufällig auch alles brillentragende Schlaubi-Schlümpfe?
Die Motivation der Forschenden soll mir egal sein, wenn da am Ende seriöse Wissenschaft bei rauskommt.
Also, und wenn der brillentragende Schlaubi-Schlumpf Aeneas dabei gut wegkommt.
Wie war das denn bei euch?
Also
in der Schule.
Ich frage mich gerade, ob das was ist, was sich so ein bisschen auch im Laufe der Zeit vielleicht verändert hat. Weil meine Erinnerung ist, dass es jetzt, also es war sicherlich nicht so, dass ja so Streber gehänselt wurden und so. Aber es gab schon so eine Kultur bei mir in der Schule damals, dass du jetzt nicht rumposaunt hast, wenn dir irgendwelche Unterrichtsfächer leicht gefallen sind. Und ich habe das damals extrem gemerkt, als ich war mit 17 in den USA ein Jahr, so austauschmäßig. Und da gab's halt diese Kultur. Da war der Typ, der in Mathe der Beste war, war genauso beliebt und hatte genauso den sozialen, sag ich mal, Freundeskreis und das Standing wie der Quarterback vom Footballteam. Und es gab diese Lerngruppen und es gab dann immer so, keine Ahnung, Preise, die verliehen wurden und so weiter. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und dann ist mir erst klar geworden oder viel mehr aufgefallen, so, hier ist es halt schon so ein bisschen verpönt, so. Man will, dass nicht, dass der Eindruck entsteht, man würde angeben damit. So ging es zumindest mir damals.
Voll. Aber ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Menschen, denen Fächer leicht fallen, zwischen Strebern und zwischen Menschen, die einfach sehr nerdy sind in irgendeinem Fach oder in irgendwie, keine Ahnung, sich wahnsinnig für diese mittelalterliche Geschichte interessieren und am Wochenende, weißt du, so. Ich glaube,
auf jeden Fall.
Wird da unterschieden, Aeneas, auch in dieser Untersuchung?
Ja, es wird unterschieden. Also alle Berichte, die ihr über diese Studie vielleicht gelesen habt, die dann in der Überschrift schreiben, sind Streber beliebter, um nochmal so eine Frage aufzuwerfen, die man dann mit Nein beantworten kann, oder sind Nerds sind nicht unbeliebt. Ich würde da einen Riesenbogen um diese Begriffe machen. Streber ist für mich abwertend, gilt auch im Berufsleben, muss nicht in der Schule sein. Also jemand, der egoistisch seine Ziele verfolgt, kann eine positive Eigenschaft haben, wird aber, glaube ich, negativ konnotiert.
Ja.
Nerds ist für mich eine Person... Nerds ist keine Person, also Nerds sind für mich Personen, die Grammatik beherrschen, also die irgendein Spezialwissen haben.
Auf technischer Natur, oder?
Nee, Fantasy? Die dafür brennen nur, erstmal, oder? Spezialwissen, nee? Nicht nur. Okay. Nee, also wenn du sagst hier, also du kannst glaube ich auch Koch-Nerd sein,
ja,
also Siebträger-Nerd gibt es doch auch. Ne?
So. Oh ja, die Kaffee-Nerds, richtig. Mm.
Du meinst glaube ich Geek, oder?
Okay, sorry, noch ein neues Wort.
Also so im technologischen...
Nee, das ist ein Nerd, was Nerd-Begrifflichkeiten angeht.
Ja, würde ich sagen, es ist eher Geek. Nee, also sie haben einfach Leistungen in der Schule untersucht.
Okay.
Und das haben sie gemacht anhand von Daten von 45.000 Schülerinnen und Schülern aus der 9. Jahrgangsstufe in Deutschland. Eine sehr harte Jahrgangsstufe ist das. Ne? Benehmen, Geruch, Lautstärke, alles grenzwertig in
allerdings
dem Segment. Und sie haben untersucht, gibt es einen Zusammenhang zwischen schulischer Leistung und soziale Integration. Und soziale Integration haben sie gemessen anhand von den Dimensionen, sag ich mal, Freundschaft, Akzeptanz, Kontakt oder wie nehme ich selber wahr. Mhm. Sie haben dann die Leute zum Beispiel gefragt, wer sind deine Freunde? Oder sie haben gefragt, wie beliebt ist Julia? Oder sie haben gefragt, neben wem möchtest du lieber nicht sitzen? Und sie haben gefragt, wie gut fühlst du dich integriert? Und aus all diesen Antworten haben sie sozusagen so ein soziales Netz gebaut und geguckt, wie gut ist jemand wirklich sozial eingebunden, und haben festgestellt, Jugendliche, die gute Noten schreiben, sind meist besser in die Klassen integriert als solche, die schlecht in der Schule sind.
Okay, das könnte ja auch insgesamt mit sozialem, wie nennt man denn das? Ich meine, Menschen, die irgendwie sozial, sagt man sozial schwächer noch? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber oft hängen ja irgendwie soziale Fähigkeiten und schulische Leistungen und auch irgendwie soziale Schicht sehr eng miteinander, oder?
Ich glaube nicht, dass das untersucht wurde, aber ja, das hängt natürlich alles zusammen. Ja.
Das ist das eine, was ich dazu denke. Und das andere ist natürlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, wie die das in der Studie machen, aber es ist ja immer super schwierig, die Kausalität festzustellen bei sowas, in welche Richtung das geht. Es kann
Zusammenhang,
ja einfach sein,
nur Zusammenhang.
Nur Zusammenhang.
Gesagt, ja.
Kausalität und Korrelation sind wir mal ganz vorsichtig
hier. Aber also ich kann mir gut vorstellen, dass Kids, die ein super Sozialleben haben, im Klassenkontext total integriert sind und zufrieden sind, dann einfach auch gerne in die Schule gehen und dementsprechend gute Noten schreiben. Mhm. So, und dass das so ein bisschen aus der Richtung kommt.
Könnte man sich auch so erklären. Und mit dem aber neben jemandem gerne sitzen, ich meine, ich sitze auch in der Mathearbeit sehr gern neben jemandem, der sehr gut Mathe kann, weil ich dann eventuell auch die ein oder andere Antwort vielleicht für mich haben kann. Ich würde einen gewissen Bias bei dieser Frage auch den Leuten vielleicht unterstellen. Aber ich meine, es ist doch irgendwie beruhigend, oder? Dass dieses Klischee nicht so wahr ist vielleicht.
Ja, es gibt auf jeden Fall noch einen konkreten Aspekt, genau den gleichen. Leistungsstarke SchülerInnen werden deutlich häufiger um Hilfe gebeten als leistungsschwächere.
No
steht
shit.
Da drin. Und denke ich so, ja, natürlich. wen frage ich denn wohl? Die verzackte Socke neben mir, die selbst so guckt, als wüsste sie nicht, was sie will, oder der die Arbeit schon abgegeben hat. Das ist doch klar. Also, andererseits, ich habe in meiner Lerngruppe im Studium auch mich eher mit Leuten auf meinem Niveau zusammengetan und nicht mit den Megaminds, weil ich gedacht habe, so, da komme ich eh nicht mit. Also ganz so obvious ist es dann vielleicht doch nicht. Ja.
Man braucht schon richtig.
Ja, ich glaube, wobei vielleicht der Unterschied auch in der Schule noch nicht so krass ist in der 9. Klasse, wie jetzt dann irgendwie später im Studium. Da ist dann schon die Frage, wo passt es einfach zusammen, weil einfach der Stoff insgesamt komplexer ist und vielleicht ist der Abstand im Großen und Ganzen in der 9. Klasse einfach noch nicht so groß.
Mich würde jetzt interessieren, was ChatGPT sagt zur Unterscheidung zwischen Nerds, Geeks und Strebern. Wahrscheinlich würde er sagen, sie? Wie sagen wir denn zu ChatGPT?
Die KI, das
KI
Programm, wie du willst.
Google doch selber,
der
oder? Wenn du sagst, ist so faul geworden.
Genau, ja, also das Hintergrund ist, dass es gibt sozusagen seit Anfang Dezember oder Ende November vermehrt Meldungen von Leuten, die eben dann auf Twitter posten, irgendwie. Die Antworten, die ich gerade kriege, die sind nicht mehr so ausführlich, die sind nicht mehr so hilfreich, wie ich es gewöhnt bin. Das Lustigste, was ich gesehen habe, war ein Screenshot, den mir ein Freund geschickt hat, wo ich habe ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, was die genaue Frage war, aber es ging darum, so ein paar Daten zusammenzufassen über Excel. Und dann war so, hier habe ich jetzt die ersten zwei Reihen zusammengefasst und den Rest kannst du ja irgendwie selber zusammenfassen, so nach diesem nach diesem Vorbild von mir. Und ich habe es auch selber gemerkt, war Ende letztes Jahr, habe ich einen Workshop gegeben, auch rund um KI und Prompten und so weiter für Lehrer hier in Bayern. Und hatte natürlich so ein paar Übungen vorbereitet, die ich auch davor auch schon mal natürlich alle gemacht hatte und halt
aber
wusste,
die kannten
so,
alle nur Faxgerät.
Nein, die waren erstaunlich gut. Das waren so Digital-Scouts, Lotsen oder sowas. Auf jeden Fall haben wir dann diese Übungen gemacht und ich hatte die davor schon gemacht und wusste so ein bisschen, was zu erwarten war. Und dann war so Vorführeffekt, auf einmal kamen einfach keine wirklich super brauchbaren Antworten mehr raus. Kann aber natürlich auch einfach sein, dass das nur mein Gefühl war, weil ich so ein bisschen diesen Workshop gegeben habe und irgendwie natürlich auf der Bühne stand und nervös war und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, also es gibt einen amerikanischen Programmierer, der das dann versucht hat, ein bisschen zu systematisieren und ein Experiment gemacht hat. Der hat automatisiert 400 Mal ChatGPT dieselbe Frage gestellt. Und bei der Hälfte davon hat er gesagt, es ist gerade Mai. Und bei der anderen Hälfte hat er gesagt, es ist gerade Dezember.
Aha.
Und hat danach dann geguckt, wie viele Worte in den Antworten, wie viele Zeichen in den Antworten waren. Und gesagt, es ist jetzt statistisch signifikant kürzere Antworten im Dezember als im Mai. Und am Ende gab es dann sogar ein Statement von dem offiziellen Twitter-Account von ChatGPT, die gesagt haben, ja, wir kriegen dieses ganze Feedback, wir wissen nicht, woran das liegen könnte, wir gucken uns das jetzt mal an. So ist gerade Stand der Dinge.
Okay, uns ist noch nichts rausgekommen, warum das sein könnte.
Es wird sehr viel spekuliert. So. Es gibt, glaube ich, drei große Möglichkeiten, die genannt werden. Und Spoiler Alert, ich vermute, die langweiligste davon ist wahrscheinlich die korrekte.
Oh.
Ich fange mal aber mit der lustigsten an. Die lustigste ist, dass natürlich, also in diesen KI-Programmen steckt ja im Grunde das gesamte Internet drin. Mhm. Ja, also aller Text, den wir Menschen jemals geschrieben haben, wird alles eingesaugt als Trainingsdaten und kommt am Ende wieder raus. Und natürlich gibt es viel Text, wo Leute drin schreiben, oh, es ist gerade Winter, ich habe nicht so viel Energie, ich bin nicht so gut gelaunt, es ist irgendwie, keine Ahnung, Freitag, ich werde jetzt gerne am Wochenende und so weiter. Und dass dann, und das wurde von manchen spekuliert, dass dann so ein bisschen diese Menge an Text dazu führt, dass das Programm im Winter denkt, es hat quasi so Seasonal Depression und weniger gute Antworten. Ist total unklar, wie man rausfinden kann, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die ziemlich spekulativ ist. Eine andere Möglichkeit, die auch sehr spekulativ ist, ist, dass manche Leute sagen, also das kommt ja auch noch dazu, diese KI-Programme sind ja relativ energieintensiv, ja, lange Antworten kosten viel Strom und dann wird von Leuten gesagt, da steckt doch OpenAI selber dahinter. Die wollen Strom sparen, die wollen Geld sparen und haben heimlich das Programm quasi angewiesen, kürzere Antworten zu geben, um eben ja energieeffizienter zu sein für denselben Geldbetrag, den sie bekommen von den Leuten, die das die Bezahlversion haben.
Ah, okay. Ich glaube aber nicht, dass sie gesagt haben, wir kürzen an der Stelle, wann wir das Wort Dezember erkennen. Also das ist natürlich das Beispiel mit der gleichen Anfrage, das Wort wieder ausgehebelt.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was da dran ist, weil so, warum sollten sie ihr eigenes Produkt so viel schlechter machen? So. Und ich glaube, ja, doch, was das...
Ich finde es gar nicht unwahrscheinlich, weil letztes Jahr ist es total durch die Decke gegangen. Auf einmal wollten das alle ausprobieren. Ich kann mir schon vorstellen, du sagst, ich habe ein tolles Modell, ich habe einen tollen Server, der reagiert hier auf so und so viele Anfragen. Auf einmal hast du Faktor was weiß ich was. Tausende Amateure fluten deine Plattform. Sag, komm, dreh mal ein bisschen runter da für die anderen, die schon wissen, dass es gut ist, die bleiben.
Wer weiß. Aber es kostet ja was, ne? Sich da einzukaufen.
Genau, es gibt eine Bezahlversion und eine kostenlose Version.
Ist das so ein Abo-Modell? Also ist das dann so mit, keine Ahnung, wie bei einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft, dass man es mindestens für ein Jahr gekauft hat? Weil dann, keine Ahnung, nach drei Monaten macht man halt die Qualität runter. Die Leute bezahlen ja eh noch.
Nee, du kannst monatlich kündigen.
Okay. Ja. Na gut.
Und du musst auch nicht den Schweiß von den Vorbenutzern aufwischen.
Die kostenlose Version ist offenbar besser geworden in demselben Zeitraum, wo die Bezahlversion für viele schlechter geworden ist.
Okay. Interesting. Ich dachte, ich kann das vielleicht marktwirtschaftlich erklären. Okay.
Okay, seid ihr bereit für die langweilige Erklärung?
Ja, okay.
Für die richtige oder für die wahrscheinliche?
Wahrscheinliche.
Es gab einen zweiten Nutzer, der dann genau dieses Experiment eben auch versucht hat zu replizieren. Und da kam dann, ja, wie es so oft ist, wenn man versucht, in Anführungszeichen Wissenschaft in dem Fall, Dinge zu replizieren, der konnte das nicht. Der konnte die Ergebnisse nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, und das ist für mich bisher die plausibelste Erklärung, die ich gelesen habe, ist, dass einfach mit der Zeit vielleicht dieser Novelty-Faktor von ChatGPT für viele Leute abnimmt und man Antworten als weniger hilfreich empfindet. Oder dass die Antworten immer schon noch nicht so super hilfreich waren.
Am Anfang war Antwort, aber andere Wahrnehmung.
Geil, das ist ja total cool, wie das Ding hier mit mir redet. Und sobald aber man sich daran gewöhnt hat, ist es nicht mehr so ganz so interessant. So. Oder es ist vielleicht sogar so, je mehr Leute auf Twitter oder sonst wo darüber reden, umso mehr achten andere Leute darauf, ja, ist diese Antwort vielleicht sogar interessant für mich. Ne? Das ist diese Frequenzillusion oder auch Bader-Meinhof-Effekt, auch ein Wort aus dem Internet, wo du quasi in dem Moment, wo du ein Phänomen im Kopf hast, begegnet es dir auf einmal viel öfter. Mhm. So, du liest von Andreas Bader, Ulrike Meinhof und ständig siehst du die Namen überall. Du liest im Internet, ChatGPT gibt faulere Antworten, die Leute nicht mehr so hilfreich sind. Auf einmal merkst du, irgendwie kommen mir jetzt diese zwei von den fünf Antworten gar nicht so hilfreich vor. Und davor hättest du vielleicht auf die drei Antworten geachtet, die dir besser vorkamen.
Okay. Okay, jetzt zum Abschluss der Folge noch was fürs Herz. Ich habe mich mal wieder mit Liebe beschäftigt. Und mit Tieren. Es gibt jetzt nämlich bald ein wissenschaftlich fundiertes Wörterbuch.
Liebe mit Tieren?
Okay, ich habe mich mit Liebe und mit Tieren beschäftigt. So, ich trenne das. So, es gibt, beziehungsweise soll bald, ein wissenschaftlich fundiertes Wörterbuch Aeneas der Liebessprache für Krokodile geben. Und zwar genau für Salzwasserkrokodile. Man kann so ein bisschen sagen, Dinner und Blumen.
Moment, die haben eine andere Liebessprache als andere Krokodile?
So kann man das nicht sagen, sondern sie haben es jetzt halt an Salzwasserkrokodilen untersucht. Das ist mal wieder, ne, ist nicht anders als bei anderen, sondern wir wissen es halt jetzt nur von denen. Also, genau. Krokodile bringen nicht Blumen mit oder machen ein schönes Dinner, sondern sie haben ein sehr großes Repertoire an Geräuschen. Aber unter anderem können sie Wasser aus der Nase sprühen. Das ist auch etwas, was sie in ihrem Liebesgetänzel aufführen. Oder sie pusten Blasen. Oder sie benutzen ihren Kopf als Schlagzeug auf dem Wasser. Und das Ganze wurde untersucht von der Ich liebe es. University of the Sunshine Coast, Brisbane. Da hätte ich auch sehr gern studiert. Obwohl Freiburg ist, glaube ich, auch sonnigste Stadt Deutschlands.
Ist noch
oder
besser
so.
Als Universität zu Berlin.
Zu Berlin, ja. Aber ist es Freiburg? Oder Offenburg hat, glaube ich, den Rang abgelaufen. Egal. Und die Wissenschaftlerin hat auch einen ganz tollen Namen. Sie heißt nämlich Sonny Flores. Praktisch sonnige Blumen. Also manchmal finde ich wirklich, die richtigen Menschen machen die richtige Forschung. Aber ich habe darüber nachgedacht, wenn bei Krokodilen es scheinbar irgendwie so ein Akt und so ein, weiß nicht, geräuschbasierte Liebessprache ist. Es gibt doch bei den Menschen auch die Love Languages. Also die wissenschaftliche Basis davon ist eher anekdotisch evident, also nicht wirklich gesichert. Aber bei Menschen gibt es ja Acts of Service, also ein Gefallen tun, Geschenke geben, Berührung, bestätigende Worte und Quality Time. Wollt ihr vielleicht mal, was ist so bei euch?
Also ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass, also ich kenne das ja irgendwie so auf Insta auch,
ja,
voll das Ding so mit diesen Love Languages und so. Und mich hat das dann mal irgendjemand gefragt und ich war so, ich finde das alles gut so.
Fritz ist da flexibel, verstehe, okay. Eneas, kannst du es bei dir rausarbeiten?
Nee, rausarbeiten, das müsste tatsächlich rausarbeiten, weil ich es auch nicht genau weiß. Weil ich denke, dass man eine bestimmte Art der Kommunikation an den Tag legt, abhängig davon, mit wem man es zu tun hat und was man von dem oder derjenigen möchte, ist doch vollkommen klar. Also auch ein Affe, dem ich mich jetzt etwas näher fühle als einem Krokodil, macht ja andere Dinge mit einem potenziellen Partner als mit einem potenziellen Konkurrenten.
Das ist
und
korrekt.
So ähnlich machen wir das ja auch. Also wenn wir auf der Arbeit einen Nebenbuhler haben, den laden wir auch nicht zum Essen ein und schenken Blumen. Oder flüstern ihm Tiernamen ins Ohr.
Krokodil.
Ach, das kommt drauf an, was du, also manchmal willst du ja auch Leute in Sicherheit wiegen und so und also wer weiß. Ich glaube, eine Sache, die ich sagen kann, doch, ich habe noch mal kurz nachgedacht über die Frage nach den Love Languages. Also ich glaube, alle sind gut, aber was bei mir schon sehr, sehr, sehr weit oben ist, ist mit dem Kopf auf dem Wasser Schlagzeug spielen.
Habe ich auch. Ich habe mich da sofort wiedergefunden. Das ist irgendwie markant. Das ist eindrucksvoll.
Ja.
Wobei das mit der Nase finde ich auch nicht schlecht, aber es hat so einen, seit der Pandemie spätestens so einen leichten unhygienischen
Touch. Nicht erst seit der Pandemie. Aber ich habe natürlich, ich habe ein Hörbeispiel dabei. Ungefähr so klingt
guck
es.
Mal, Baby.
Es ist nicht das Kopf auf dem Wasser schlagen, aber so dieses, was sie halt sonst so für Geräusche machen.
Also das klingt ja mal unfassbar gut. Also ich bin direkt verliebt in dieses Krokodil.
Ich finde, es klingt nach Sodbrennen.
Es blubbert so ein bisschen, ne? Das ist auf jeden Fall ein verliebtes Krokodil im Zoo, Australia Zoo, das ein Weibchen beeindrucken will. Und was ich aber sehr spannend finde, ist, dass diese Geräusche, also auch die ihr jetzt gerade gehört habt, in mehreren Kontexten von Krokodilen benutzt werden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Memes kennt, Dinge, die man irgendwie im Bett sagen kann, aber auch beim Grillen oder in der Küche bei Krokodilen. Das ist Dinge, die man beim Flirten oder aggressiv beim Prügeln sagen kann, offensichtlich. Also diese Laute sind
das ist bei uns Menschen nicht anders. Also Muskeln zeigen oder beißen oder sowas.
Ja. Genau.
Also, eine gewisse Körperlichkeit ist in beiden Bereichen festzustellen.
Bei Krokodilen auch.
Da sind wir jetzt wieder bei dem Arbeitskollegen von Eneas, den er eigentlich hasst, aber ihn in Wahrheit dann trotzdem zum Kuchen einlädt.
So ungefähr. Aber warum das Ganze? Die Forschenden haben da so ein bisschen im Hintergrund, dass sie sagen, Krokodile haben eigentlich so ein diabolisches Image, sage ich mal. Bisschen vielleicht auch ein falsches Image, wie auch die Streber und die Nerds. Und sie wollen das Verhalten von Krokodilen besser verstehen. Und sie sagen, Menschen werden auch ein Tier, was sie nicht verstehen oder irgendwie nicht checken, warum es was macht, nicht lieb haben und es dann vielleicht auch nicht so gut schützen. Und sie sagen, dass Krokodile auch vermutlich viel sozialer sind und toleranter, als wir denken oder so allgemein annehmen. Und Krokodile, habe ich gelernt, spielen auch richtig viel. Die tragen sich gegenseitig rum, die rutschen Flussböschungen runter, die, keine Ahnung, die spielen mit verschiedenen Sachen, die sie haben, die klettern auf Bäume, die
mit Beinen, die sie von Menschen abgerissen haben.
So ungefähr. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich damit beschäftigen, wie Krokodile spielen. Ludologie ist es ja, glaube ich. Und die sind einfach viel netter, als wir denken. Und sie flirten. Viel ausgefeilter, als wir denken. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, dass ich vielleicht bald ein Wörterbuch der Krokodil-Liebessprache lesen und hören kann.
Sag mal, wenn Krokodile auch verliebt sein können, das heißt, die können auch Liebeskummer haben. Das heißt, die sprichwörtlichen Krokodilstränen gibt es in Wirklichkeit auch, oder wie?
Ich muss zugeben, ich weiß bis heute nicht genau, was Krokodilstränen sind. Könnt ihr mir das einmal kurz erklären?
Ich habe gedacht, Krokodilstränen sind so besonders zur Schau getragene, dicke Tränen. Also wenn du wirklich sehr, sehr dicke Tränen weinst, dann sind das Krokodilstränen bei Menschen so benutzt, von wegen und jetzt quetscht dir keinen raus, ne? So, oder?
Vielleicht auch eher, um mit den Krokodilstränen Mitleid zu erregen und weniger, weil man tatsächlich traurig ist. So. Aber vielleicht ist bei den Krokodilen dann wirklich.
Aber Disclaimer, das war jetzt von mir nur vermutet, nicht gewusst, von dir auch, ne?
Ja, so wie ich das halt irgendwie kenne, aber...
Ja, ich habe schnell ChatGPT gefragt, beziehungsweise eine Suchmaschine, und die sagt, dass im Mittelalter man fälschlicherweise dachte, dass Krokodile Menschen anlocken, indem sie Geräusche wie weinende Kinder machen. Leute kamen zur Hilfe und wurden dann angeblich von den Krokodilen gefressen. In Wirklichkeit schreien die Jungtiere kurz vor dem Schlüpfen und ihre Mutter ist in dieser Zeit besonders aggressiv. Okay. Again, what learned?
Interessant. Das heißt, vielleicht waren im Mittelalter schon Krokodile verliebt und Leute dachten, die wollen einfach nur Menschen anlocken, um sie zu fressen. Gott,
wir kommen nicht mehr raus aus diesem, man spielt Leuten Liebe vor, um ihnen dann in den Rücken zu fallen.
Ihr habt mich jetzt auf komische Gedanken gebracht. Soll ich demnächst wirklich Leuten, mit denen ich in München zu rupfen habe, zärtlich Krokodilstränen...
Sie zum Kuchen einladen.
Sie zum Kuchen einladen, was ins Ohr hauchen. Egal, danke, viel gelernt. Fritz, danke für deinen Besuch, das war cool. Und ich sag
mich
mal,
total gefreut.
Ja, schön, dass du da warst. Und hoffentlich sehen wir uns dann live beim SWR Podcast Festival. Und euch alle auch, die uns zuhören. Bis bald.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Trading-App ist offen. Ich logge mich ein.
Das ist auch ein Investment.
Let it grow.
Ich sag's dir so, wie es ist. Da gehen die nächsten 100 Dollar flöten.
Na, ich möchte in den USA schon mal mein Geld leihen. 100 Dollar? Kann man doch schon mal machen, oder?
Sicher?
Naja, man hört schon immer wieder von einem möglichen Zahlungsausfall. Also ich wäre so ein bisschen vorsichtig.
Ja, aber genau da jetzt dem Joe Biden persönlich mal mein Geld zu leihen, finde ich schon eine coole Vorstellung. Und hier mal so eine Art Finanzlabor aufzumachen.
Ja, ich weiß nicht.
Ist überleg's dir. No.
Ihr habt es gerade gehört. Wir bei What the Wirtschaft, wir wollen richtig nah dran an die Wirtschaft und Finanzwelt.
Weil wir so am besten verstehen, wie Wirtschaft überhaupt funktioniert.
Wir schauen mit euch aufs Kleine, also hier zum Beispiel Gregors Trading App, und sprechen dann aber auch über die ganz großen Themen.
Also zum Beispiel über die Staatsanleihen der USA.
Weil Themen wie Staatsschulden, Margen oder High Fashion diese Wirtschaftsthemen gar nicht so undurchschaubar sind, wie sie manchmal wirken.
Jeden zweiten Donnerstag hört ihr eine neue Folge mit Bo.
Hi.
Gregor.
Das bin ich.
Markus.
Hallo.
Und mir, Ann-Kathrin, im Doppelpack. Auf deutschlandfunknova.de und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Auch in der Deutschlandfunk Audiothek.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft?